herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer ganz besonderen Folge, nämlich in der Jubiläumsfolge 100. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich hätte vor 2 Jahren nicht gedacht, dass es eine Folge 100 gibt. Und ich bin so stolz, dass es diese Folge 100 gibt. Und ich habe ehrlicherweise Lust, noch ganz viele Hunderte mehr aufzunehmen. Also insofern, ihr werdet mich nicht so schnell wieder los. Aber ich habe mir für heute etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und ich habe heute eine Gästin. Das ist aber gar keine Gästin, sondern meine Interviewerin, das ist die wunderbare Julie Jankowski, die sich bereit erklärt hat, heute sozusagen den Spieß umzudrehen und mich zu löchern, mich zu interviewen. Liebe Julie, ich freue mich so, dass du da bist, dass du dich bereit erklärt hast, dass du mir so viel Zeit schenkst. Und ich habe ja keine Ahnung, was heute passiert. Deswegen, ich lehne mich jetzt zurück und übergebe mich sozusagen in deine Hände. Und bin jetzt nur noch Gast in meinem eigenen Podcast.
Ja, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und vor allen Dingen herzlich willkommen, Conny, in deiner eigenen Show.
Dankeschön.
Wie geht's dir?
Du, mir geht's gut. Ich habe mich so auf diese Folge 100, auf unsere Aufzeichnung gefreut und ich bin jetzt ganz gespannt.
Ja, überleg mal, was hast du in deinem Leben außer sowas wie Essen, Schlafen, Zähne putzen schon 100-mal gemacht? Welches Projekt hast du schon 100-mal gemacht? Angefangen und wieder abgeschlossen, weil jede Folge ist ja ein kleines Projekt.
Mhm. Ich finde, so Sachen, die man wirklich 100-mal wiederholt hat, gibt es gar nicht so viele.
Eben, ja. Es gibt ja, ich habe jetzt leider keine exakten Zahlen, aber ich glaube, es war irgendwie so eine gruselige Zahl, dass nur 10% der Podcasts mehr als 20 Folgen haben. Oder es war sogar, glaube ich, noch weniger. Also mit anderen Worten, die allermeisten Podcasts gehen mal an den Start und gehen auch relativ schnell wieder vom Stapel runter, beziehungsweise manchmal ist das ja auch intendiert, gibt's ja auch. Also Podcasts, die einfach nur so als Miniserie ins Leben gerufen werden und auch so konzipiert sind. Aber viele hören ja dann auch schon nach einer Zeit wieder auf, weil sie merken, es ist ja verdammt viel Arbeit. Und das ist es auch. Es ist ein wunderschönes Projekt, will ich noch nicht mal sagen. Es ist was ganz, ganz Tolles und es ist wirklich ein Herzensthema von dir, von mir auch. Und ich sag mal, der Erfolg liegt in der Kontinuität. Und von daher, liebe Conny, würde ich jetzt erstmal dich einladen, dich selbst zu feiern. Dafür, dass du diese Kontinuität an den Tag gelegt hast und sicherlich, wie ich dich erlebe, auch weiterhin tun wirst. Es wird ja bestimmt noch mindestens 100 Folgen geben. Also ich glaube, die Hörerinnen und Hörer von Was lernst du erwarten das förmlich. Ja. Conny, ich habe mir überlegt, wir werden heute ein bisschen persönlich. Ich glaube, die Menschen wollen auch ein bisschen Conny-Feeling haben. Die wollen ein bisschen was über dich erfahren. Und wir fangen aber mal vielleicht ein bisschen sachlicher an. Mhm. Und zwar mit so einem Art Health-Check, mit so einem Art Gesundheitscheck. Nämlich, Conny, du bist für mich und für viele Menschen wirklich die Expertin zum Thema Corporate Learning. Das hast du dir, diesen Status hast du dir auch wirklich sehr, sehr fleißig, umsichtig auch erarbeitet, finde ich. Wie geht's denn dem Lernen, dem Corporate Learning? Also welche Gesundheits, mal angenommen, nehmen wir mal dieses Bild, Gesundheitscheck-up, Corporate Learning, kommt zum Arzt und sagt, ja, ich bin hier zum Check-up, nehmen Sie mal Blut ab, messen Sie mal Puls, Blutdruck und so weiter, Ultraschall. Was würden wir sehen?
Das ist ein gutes Bild. Ich wollte tatsächlich gerade sagen, wir sind eigentlich gerade im Schockraum. Das ist,
oh, wow. Das ist also ja, nicht der normale Routine.
Nee. Also ich finde, wenn man das tatsächlich mal so ein bisschen umdreht, das Corporate Learning, finde ich, wird gerade gar nicht erwachsen, sondern eigentlich muss es sich komplett neu erfinden. Und deswegen, finde ich, passt dieser Schockraum eigentlich total gut. Weil ich erlebe an ganz vielen Ecken und Enden totale Verunsicherung. So ein ganz geflügeltes Wort ist ja so dieses Thema selbstbestimmtes Lernen, selbstorganisiertes Lernen. Die Mitarbeitenden sollen sich aus der Content-Bibliothek die Themen raussuchen und dann sollen sie sie bitte selbstständig beackern und ja, sich damit auseinandersetzen. Und dann wundert man sich, dass neue Plattformen, neue Lernmanagementsysteme, die man einführt, dass die auf der einen Seite erstmal irgendwie die ersten paar Wochen irgendwie super fragmentiert sind, weil es ist ja was Neues und man checkt das aus und schaut und dann gehen die Nutzerzahlen plötzlich in den Keller. Und das hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Punkt Nummer eins, diese Anspruchsverhaltung, wir haben uns da so eine Art Netflix des Lernens eingekauft. Und das ist jetzt da und da finden das alle super toll, dass sie sich jetzt sozusagen entertainen lassen können. Aber Entertainment und Konsum hat halt nichts mit Verstehen zu tun. Und sind wir mal ganz ehrlich, also in einem normalen Corporate-Terminkalender steckt gar nicht viel Luft für Entertainment. Also selbst wenn man Lust und Zeit und die Energie hat zu lernen, dann ist der Kalender meistens nicht so, dass man sagt, da passt jetzt viel Entertainment rein. Und das heißt, man hat einfach riesige Content-Bibliotheken. Viel hilft bekanntlich viel nicht. Und erwartet, dass das sozusagen der Gralsbringer ist. Und auf der anderen Seite stehen dann die Leute wie vor einem Marmeladenregal, haben dann irgendwie so diese 100 Erdbeermarmeladen und gehen verzweifelt irgendwann wieder, weil sie nicht verstehen, welche sie sich jetzt rausziehen sollen. Und das wiederum hat ganz viel damit zu tun, dass man zwar diese riesen Content-Bibliotheken einkauft und aber auf der anderen Seite sich nicht hinsetzt und sagt, und jetzt mal ganz ehrlich, welche Skills und welche Fähigkeiten in welchem Ausmaß brauchen wir denn wirklich? Und das sind normalerweise nicht 100, sondern das sind 10. Und wenn man sich dann noch ein bisschen ausdifferenzieren möchte, dann kann man sagen, der Teil der Belegschaft braucht die auf Basic Level, der auf Advanced und der kleine Teil, der braucht sie noch auf Expert Level. So, und dann sind wir, finde ich, immer handelbaren Konstrukt unterwegs. Und das passiert aber ganz selten. Also man führt irgendwie ganz viel Content ein und erwartet, dass das von sich aus funktioniert, aber sozusagen mal diese strategische Marschrichtung, die setzt man selten.
Das Wort Strategie kam ja auch gerade in den Sinn, was du beschreibst, wäre wirklich eine Lernstrategie. Und wenn ich jetzt mal so in sowohl in meine eigene Angestelltenzeit gucke, aber auch das, was ich in Unternehmen erlebe, sehe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Also die Überlegungen, die Hypothesen, die springen einen ja förmlich an, die offenbar hinter diesem Form von Corporate Learning stehen, wie du es gerade beschreibst, nämlich zu sagen, ah, okay, wir verstehen, die Menschen sind immer mehr unter Zeitdruck, es wird immer komplexer, wir brauchen niederschwellige Angebote, das wird ja auch sehr oft genauso adressiert. Wir brauchen Learn Nuggets und die Zeit von 2 Tagen sitzen alle im Seminarraum. Das ist definitiv vorbei, seit Corona schon 3-mal. Also, und wir müssen ja auch digitaler werden und selbstorganisierter. Et voilà, die Lernplattform. Ja, also so irgendwie, das springt einen ja so förmlich an, dass das die Hypothesen sind. Und dann ist man total enttäuscht, wenn diese Rechnung gar nicht so aufgeht. Also das heißt, du hast das Kinderzimmer mit dem tollsten Spielzeug bestückt und die maulen immer noch. Ja? Die sagen immer noch, ist ja nicht schön. Also es ist jetzt vielleicht eine schräge Analogie. Wir waren, glaube ich, in meiner Beobachtung, weiß nicht, wie du das sehen würdest, mal ein bisschen besser unterwegs, dass wir kreativer waren mit Lernformaten. Ich denke an sowas wie Learning Journeys. Ich denke an sowas wie Peer-to-Peer-Learning. Also ja, Working Out Loud, das ist ja, könnte man ja auch als Blaupause verstehen für Lernkonzepte, wo man sagt, bring doch einfach mal in einem Raum Menschen zusammen, die vielleicht auf irgendeine Art und Weise an einer ähnlichen Erfahrungsstelle sind und das sich austauschen wollen und voneinander lernen wollen, also weg von diesem Konsummäßigen. In meiner Beobachtung würde mich wirklich mal interessieren, wie du das siehst, sind diese eher kreativen Konzepte ein bisschen wieder ins Hintertreffen geraten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Oder sagst du, die haben sich überholt, überdauert oder nee, Jule, das wird nach wie vor sehr, sehr gut gemacht. Was ist so deine Beobachtung?
Nee, ich glaube, du bist mit deiner Beobachtung tatsächlich ziemlich richtig. Und ich glaube, das hat tatsächlich, also zumindest zwei Gründe, die relativ prägnant sind. Es werden noch mehr darunter liegen, aber zwei, die ich glaube, die einfach sehr, sehr tragend sind. Das eine ist, dass wir ja in dieser vielbesungenen Multikrisenzeit uns aktuell befinden und einfach so viele unterschiedliche Veränderungen gleichzeitig auf uns einströmen, dass dann so dieses Back to the Roots zumindest irgendwie so ein Strohhalm an Stabilität ist. Mhm. Und ganz ehrlich, das kann ich nachvollziehen, weil da weiß man ja zumindest, was man hat. Ist es effektiv? Nö. Aber ich kenne es zumindest. Mhm. Und auf der anderen Seite sind diese Formate, die du gerade ansprichst, die sind hochgradig effektiv. Und es gibt nach wie vor hier Unternehmen, die sind wirklich Leuchttürme für Peer Learning, für Working Out Loud und so weiter und so fort. Aber die kosten Zeit. Das heißt, das ist eben nicht dieses Standard-Zwei-Tages-Training oder der Standard-Lernpfad und ich gucke den durch und kann am Ende einen Haken machen, habe zwar nicht viel mitgenommen, aber ich bin halt zumindest durch, sondern ich muss mir Gedanken machen, wie baue ich das auf, was packe ich da rein und entweder ich mache es als Teamlead oder als Teammitglied und setze mich damit auseinander, wenn mir das wichtig ist, oder die Learning Professionals müssen es für mein Team machen. Das heißt, das ist alles, sagen wir mal, relativ individualisierte Arbeit, die da zu tun ist. Und den Aufwand, den scheut man halt des Öfteren. Deswegen, wenn ich es mir backen würde, dann hätte ich am allerliebsten für jedes Team so eine Art Learning Facilitator. Vielleicht ist das auch ein Teammitglied. Aber im Endeffekt ein Learning Facilitator, der die Lernthemen des Teams kennt und der für diese Lernthemen tatsächlich passgenau solche kreativen Konzepte baut und die tatsächlich auch moderiert, nachhält, den liebevollen Arschtritt sozusagen immer mal wieder gibt. Und das ist ja utopisch, dass das tatsächlich sich jedes Unternehmen leisten kann. Aber das sind aus meiner Sicht die zwei Gründe, warum viel erstmal gerade nicht mehr so innovativ ist, wie es mal war.
Fast wie so ein Product Owner, ne, für das Thema Lernen. Und naja, also mit der Utopie, du weißt ja, wie es ist, ohne Utopien kommen wir auch nicht voran. Und ich finde das Bild sehr gut, vor allen Dingen zu sagen, man kann sich das ja auch als Rolle vorstellen. Mhm. Und wie wir alle wissen, im rollenbasierten Arbeiten ist es ja oft so, dass wir nicht nur eine Rolle haben, sondern mehrere. Mhm. Ja, aber dass es zumindest mal so identifiziert ist. Aber ich glaube, der Schlüssel könnte da liegen, was wir vor ein paar Sätzen schon gesagt haben, dass es sowas wie eine Lernstrategie gibt. Also das ist eben nicht nur, wir haben hier eine Plattform, egal, ich weiß, das ist, die Menschen jetzt auch gerade aus Corporate, die uns zuhören, werden sagen, boah, bau du mal so eine Plattform auf, das ist verdammt aufwendig, ja, ist es auch. Und auch da braucht es ein gewisses strategisches Vorgehen, aber nochmal, eine Plattform an sich ist noch keine Strategie. Das ist ein Baustein daraus, ja. Also das ist noch kein großes und schon dreimal keine Lernvision. Ja? Also von daher, das finde ich, ist auf jeden Fall ein Thema, finde ich spannend. Nehmen wir mal an, es gibt das Unternehmen, du weißt, ich arbeite ja gern mit Schrauben, Huber und Co. KG, das mittelständische Unternehmen, die aber sagen, okay, für uns ist Lernen wichtig. Mhm. Mal angenommen, du wärst in so einem Unternehmen und dürftest auf der grünen Wiese dir deine Rolle aussuchen. Was wäre denn deine Rolle? Wärst du derjenige im Team, der sagt, ich bin eben so ein, wie hast du es genannt, Learn Facilitator oder genau? Oder wärst du vielleicht die Lernstrategin, die bei Schraubenhuber und Co. KG, was wäre deine? Du darfst es jetzt ganz allein aussuchen. Es ist deine 100. Folge, du darfst träumen.
Darf ich erst das eine und dann das andere sein?
Du bist, Achtung, erst der Stratege und dann im Team, oder?
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass eine gute Lernstrategie gar nicht so wahnsinnig viel braucht. Es braucht einmal, und das ist eine Managementaufgabe, dass sich damit auseinandersetzen, was sind wirklich unsere Kernthemen. Und ja, mir ist bewusst, wir können in der aktuellen Zeit nicht sagen, das ist die Strategie für 2030, weil, hey, ja, keine Ahnung, was da los ist.
Genau.
Aber zumindest mal 2 Jahre in die Zukunft können wir ja schon schauen. und können auf Basis dessen sagen, was sind nächstes Jahr Skills, die wir uns anschauen müssen, was sind das Jahr drauf Skills, die wir uns anschauen müssen und was sind wirklich die ganz elementaren inhaltlichen Themen, also regulatorische Themen etc., die die Mitarbeitenden auch lernen müssen. Und das darf durchaus in so einer Art U-Bahn-Fahrplan da sein, dass man irgendwie sieht, okay, also für das Thema irgendwie fahre ich diese Reise, für das nächste fahre ich die nächste Reise, damit man erstmal eine gewisse Grundorientierung hat. Und ich glaube aber, dass die beste Strategie nichts hilft, wenn wir keine offene Lernkultur haben. Also das heißt so dieses, ich habe meinen U-Bahn-Fahrplan, ich habe die 10 Skills, ich habe den Basic, alles Advanced gut. Und Expert, alles da. Aber wenn wir trotz allem eine Kultur haben, in der jedes Meeting wichtiger ist, als sich mit Lernthemen auseinanderzusetzen und in der das tatsächlich auch genauso vorgelebt wird, dann wird trotzdem kein Schuh draus. Also das heißt, die eine Ebene ist sozusagen diese strategische Marschrichtung sozusagen aufzuzeigen und die andere ist zu sagen, wie kriegen wir es eigentlich hin, eine offene und inspirierende Lernkultur in unseren Unternehmen zu schaffen.
Ja, ich glaube ja, wenn wir diesen Beschluss fassen würden bei Schraubenhuber und Co. KG, wir machen sowas wie eine Lernstrategie, dann wäre das ja auch schon ein Ausdruck unserer Kultur, weil wir nämlich dann ganz klar der Organisation sagen würden, wir glauben an das Thema Lernen und für uns hat das einen hohen Stellenwert. Wir betonen das, deswegen machen wir uns da übergeordnete Gedanken. Wir denken über Rollen nach und wir wollen das wirklich fest etablieren. Mhm. Und da ist ja immer die Frage, ja, klar, Culture Eats Strategy for Breakfast, aber ganz ehrlich, die folgt ja oft als Resultante aus dem, was wir auf einer Strukturebene machen. So, und eine letzte, wir kommen dann auch gleich nochmal, oder wir sind ja jetzt auch schon bei dir, ist es eine zwingend eine interne Rolle oder könntest du dir sowas auch als Consulting vorstellen für Schraubenhuber und Co. KG? Macht das jemand besser, der drin ist im System oder vielleicht gerade eben nicht?
Ich glaube, dass man die Menschen braucht, die im System sind. Also es hilft auch nicht, wenn da irgendjemand mit der Weisheit sozusagen von außen die einmal sozusagen ins Unternehmen wirft und sagt, hier, ich weiß es besser, da hast es. Sondern ich glaube, dass der Blick von außen hilft, aus der Vogelperspektive, weil man einfach mit einem frischen Blick von außen ganz anderes auch nochmal die Stolpersteine sieht, die, wir haben das schon immer so gemacht, deswegen muss das auch immer so sein, Momente, die man vielleicht gar nicht mehr so sieht, wenn man einfach schon lange diese Corporate-Rolle auf hat. Also das heißt, ich glaube, so eine externe, ich würde jetzt bewusst sagen, Sparring-Rolle kann total helfen. Mhm. Nichtsdestotrotz braucht man ein paar Überzeugungstäter im Unternehmen, mit denen man gemeinsam dann an den Themen arbeiten kann.
Ja, das intern-extern-Tandem, das wär's genau. Natürlich. So, jetzt hast du ja heute Geburtstag, also es ist die 100. Folge.
Ich bin 100 geworden, oh Gott.
Du bist 100 geworden.
Das ging schnell.
Das ging schnell und hast dich wirklich also unfassbar gut gehalten, Conny, sowieso.
Danke.
Und wir da darf man sich ja bekannterweise was wünschen und kriegt Geschenke. Deswegen könntest du dir doch jetzt mal wünschen, wir reden nicht über vielleicht heute und morgen, aber vielleicht wäre das ja sowas, was du dir wünschen würdest. Für dich, für das Unternehmen, dem unterwegs bist, dass es so eine Rolle gibt, oder? Wäre das ein schöner Geburtstagswunsch für dich?
Du meinst so diese externen Sparring-Rollen oder diese externen Facilitator-Rollen?
Oder auch ganz konkret, dass du in so eine Rolle schlüpfen kannst, egal auf welcher Seite.
Ja, das fände ich total, das fände ich wirklich großartig, weil das tatsächlich etwas ist, was ich unglaublich gerne mache und was ich ja tatsächlich gerade auch, das wissen ja tatsächlich die meisten gar nicht, ich bin ja sozusagen in einer Doppelrolle normalerweise in der Welt unterwegs. Ich bin auf der einen Seite wirklich ganz klassische Angestellte, habe ein Team, beschäftige mich zwar auch ganz viel mit dem Thema Lernen in den unterschiedlichen Ausgestaltungsformen, aber das ist tatsächlich was, das sieht man weder im Podcast großartig, noch sieht man das auf LinkedIn oder in sozusagen allen anderen Formaten, die ich bediene. Und auf der anderen Seite bin ich ja sozusagen mit der anderen Hälfte meines Popos, bin ich ja selbstständig in der Zwischenzeit und begleite tatsächlich Unternehmen genau in solchen Prozessen als Sparringspartner, gebe Trainings rund um das Thema neues Lernen, gebe Impulsvorträge etc. Und Das ist natürlich etwas, also erstens ist das mein absolutes Herzensthema und ich freue mich da einfach wahnsinnig, wenn ich mich damit beschäftigen darf. Und das ist natürlich, sagen wir mal, ein Teil meines Lebens, der auch jetzt in 2024 angefangen hat, wirklich viel Raum einzunehmen und dem ich gern einfach auch noch mehr Raum geben möchte. Insofern könnte ich mir das total gut vorstellen, solche Rollen.
So, und jetzt schreiben ja bestimmt irgendwelche Menschen und Einheiten, die für Wunscherfüllung zuständig sind, aka Universum und Co., schreiben mit und mal gucken, was passiert, Conny.
Ja, bin gespannt.
Wir bleiben noch ein bisschen bei dir, logischerweise. Ich durfte ja schon mal mit dir auch bei mir im Podcast Good Work sprechen und dann hast du ja mir erzählt, und das fand ich ganz interessant, dass du selbst ja gar nicht als so die super Lernmaus an den Start gegangen bist. Also für dich war das Thema Schule gar nicht so freudvoll und Lernen so freudvoll besetzt. Was ist da inzwischen passiert? Was gab es vielleicht so ein Schlüsselerlebnis oder einen Moment oder vielleicht eine Erfahrung, wo du sagst, ich habe es plötzlich mit anderen Augen gesehen?
Nee, ich würde sagen, das war so ein schleichender Prozess. Also ich bin wirklich geprägt so ganz klassisch mit diesem Schul, mit dieser Schuldenke und ich war wirklich nie eine Schülerin, der das alles zuflog. Ich musste mich immer anstrengen und ich hatte trotzdem, darf man das laut sagen, ich hatte bis zur 10. Klasse einen Vierer in Mathe.
Das darf man sehr laut sagen.
Und ich war tatsächlich auch bis zur 10. Klasse, würde ich sagen, eher eine relativ mäßige Schülerin. Also da war irgendwie nicht so richtig sicher, wo liegen denn da wirklich die Talente? Und es war alles irgendwie anstrengend und schwierig. Und ich habe mich auch ganz ehrlich in der Klasse einfach gar nicht wohl gefühlt. Und dann hatte ich damals von heute betrachtet das riesengroße Glück, dass in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, es zwar ein Gymnasium gab, das aber einfach mangels genügend Kinder keine Oberstufe vor Ort hatte. Das heißt, ich musste für Klasse 11 bis 13 tatsächlich in die nächstgrößere Stadt, kam in eine neue Schule, kam in eine neue Klasse und es war wie wenn ein Knopf
gedrückt oder Schalter umgelegt wurde.
Mhm. Genau. Und das war so das erste Mal, also wirklich ein ganz großes Aha-Erlebnis, wo ich festgestellt habe, dass die Atmosphäre und die Umgebung, in der man ist, einfach eine unglaublich große Rolle spielt. Und dass es auch eine unglaublich große Rolle spielt, wenn die Lehrer Positives in einem sehen und einem das rückspiegeln. Also das war so ein Aha-Moment. Nichtsdestotrotz war das damals klassisches Auswendiglernen und sozusagen so von Klausur zu Klausur zu Klausur. Und genauso war es damals tatsächlich im Studium auch. Und ich war tatsächlich eigentlich jedes Mal froh, wenn es fertig war und bin dann damals auch nach der Promotion ganz klassisch in den Job gegangen, habe angefangen nebenbei zu dozieren und habe dann gedacht, ey, ganz ehrlich, du fandst doch selber diese 90-Minuten-Vorlesung total beschissen. Da nimmt keiner was draus mit, das ist total langweilig. Wie kann man es anders machen? Und habe angefangen, mich erstmal aus dieser dozierenden Rolle damit auseinanderzusetzen, wie könnte man auch Lernen in Hochschulen anders machen. Mhm. Und dann kam irgendwann eine veränderte berufliche Rolle dazu. Und da war plötzlich dieses Thema Lernen im Team so ein ganz prägender Teil. Und so hat sich das irgendwie nach und nach entwickelt. Und heute ist es so, dass das Thema Lernen mich eigentlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche beschäftigt. Mhm.
Sehr schön. Und da stecken ja mindestens auch wieder zwei Ebenen drin, nämlich einmal, was du beschreibst, natürlich eine gute Didaktik, was also auch, können wir auch wieder sagen, Lernstrategien. Ich glaube, das ist ja auch, wir kommen ja gleich noch zu deinem schönen Fantafies und zu deinem Was lernst du Format, das ist ja auch was du da unheimlich stark auch kuratierst, zusammenbringst und auch immer wieder Angebote machst und da auch wirklich ganz, ganz wertvollen Content lieferst. Wie können wir auf einer didaktischen Ebene uns weiterentwickeln? Ja, was können wir da lernen? Was können wir über das Lernen lernen? Und die andere Ebene, die finde ich ja mindestens so wichtig, vielleicht sogar die entscheidende, ist dieses, welches Selbstverständnis habe ich als Lehrender, ich sag bewusst nicht als Wissensvermittler, als Lernpartner. Vor allen Dingen, mit welcher Haltung gehe ich an den Start? Also was sehe ich in meinem ja, in deinem Bild jetzt, in meinen Schülern, in meinen Schülerinnen. Und das sind ja, glaube ich, wenn wir es zurückführen, immer wieder die gleichen Geschichten, dass Menschen sagen, da war jemand, der hat an mich geglaubt. Der hat in mir was gesehen oder die hat was in mir gesehen. Und das hat mich beflügelt. Wenn du hier so drauf guckst und klingt nach einer rhetorischen Frage, ist es vielleicht auch, aber was überwiegt? Was ist noch entscheidender in so einem Lernprozess? Diese Haltung, mit der ich reingehe, oder die Didaktik?
Ich finde beides wichtig. Und ich kann das tatsächlich gar nicht abstufen. Ich finde es tatsächlich beides gleichermaßen wichtig, weil wenn ich mit einer negativen Grundfärbung reingehe, dann werde ich mich den Inhalten versperren und die können so schön sein, wie sie wollen. Und auf der anderen Seite kann ich jemanden, der eigentlich Lust hat, mit einer verkehrten Didaktik völlig die Lust am Lernen nehmen. Also ich finde beides gleichermaßen wichtig. Und die Kunst wird eigentlich dann draus, wenn man die Didaktik abseits des klassisch üblichen denkt, und es schafft selbst jemand, der sagt, eigentlich nicht so mein Thema, einen Angang zu schaffen.
Sehr schön. Wir kommen so also langsam zu deinen Produkten. Ich nenne es mal so. Nämlich einmal der Podcast, in dem wir ja hier uns treffen, Was lernst du? Und dann auch dein relativ neues Produkt, nämlich die Fanta 4, die Fantastischen 4, wo du wirklich ja in einem sehr schönen, strukturierten Art und Weise zunächst auf LinkedIn, jetzt ja auch als Podcast, durch Kategorien geleitet sagst, was sind denn Podcasts, was sind Posts, was sind Inspirationsquellen für dich, was sind Methoden, was sind Erfahrungen, die du gerne mit anderen teilen möchtest. Also da an der Stelle bist du ja Kuratorin. Mhm. Wenn wir mal bei den beiden Produkten bleiben, also sowohl bei deinem Podcast Was lernst du, als auch bei deinen Fanta 4, gab es da sowas wie eine überraschende Erkenntnis? Also für dich irgendwie sowas, wo du sagst, ach, das hätte ich jetzt überhaupt nicht so gedacht. Also wo du sagst, da war ich wirklich überrascht.
Wahrscheinlich ist das von außen total logisch. Für mich war es tatsächlich total überraschend. Also man darf tatsächlich offenlegen, wir nehmen Anfang Dezember diese Folge auf. Sie wird erscheinen am 6. Januar, also die Jahresauftaktfolge. Und ich habe zum 1. Dezember die fantastische 4 Adventskalender Lernreise veröffentlicht. Und ich habe mir ehrlicherweise, also ich habe mir schon was dabei gedacht, was packe ich da rein und wie wird da eine schöne Reise draus? Und ich habe die ja nicht neu gemacht, sondern das sind im Prinzip die
Best
Fantas,
of.
Genau, die Fantas des Jahres, die sich einfach, die gut in diese Adventszeit reinpassen, die auf der einen Seite stark in die Selbstreflexion gehen, auf der anderen Seite auch den Blick nach vorne richten. Und mich hat tatsächlich die Resonanz darauf überwältigt. Also es ist wirklich, ich hätte das nicht gedacht, weil ich dachte, ja, das ist es irgendwie nett, aber ich habe das gar nicht irgendwie als was Besonderes empfunden. Aber dass die Außenwelt das tatsächlich als so besonders wahrgenommen hat, das hat mich gleichermaßen überrascht als auch einfach unglaublich gefreut.
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil das ist ja genau das, also sind wir ehrlich, jetzt gibt es ganz viele Adventskalender, auch auf LinkedIn und so, und manche denken, oh, okay, aber das, was du machst, ist ja wirklich was, wo man denkt, ah, da gehe ich mal ins neue Türchen, mal gucken, was drin steht. Und weil es wirklich ein Geschenk ist, es ist wirklich etwas, was wir alle gebrauchen können. Also von daher auch nochmal, mache ich mal in deinem Format Werbung für dich. Das fällt wahrscheinlich leichter, als wenn du es selbst machen musst. Bitte unbedingt mal hinschauen, geht mal auf LinkedIn, schaut, was Conny da teilt. Und diese wirklich kleinen Überraschungen, auch wenn, wie du sagst, es ja gar keine neuen Dinge sind. Also wer dir aufmerksam folgt, wird wahrscheinlich das Allermeiste erkennen. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, da macht sich jemand die Mühe, sortiert das nochmal für mich, überlegt das nochmal, legt eine Struktur drüber und macht es damit so viel wie sagt man, ja, so ein bisschen snackable, aber auch wirklich verwertbar und auch nutzbar. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und süß, dass du überrascht bist. Das spricht für deine Bescheidenheit. Ich habe mir noch gemerkt, auch wieder aus dem Interview bei mir, dass du damals, du bist ja an den Start gegangen mit was lernst du, mit der Frage, was ist dein Lernprojekt? Mhm. Und dass du total überrascht warst, dass viele mit dieser Frage gar nichts anfangen konnten. Und mir ging es genauso. Lernprojekt, so habe ich noch nie auf das Thema geguckt. Ist es heute noch so ein Ding in deinem Kopf, dieses Lernprojekt? Oder sagst du, das ist selbst bei mir auch ganz nach hinten gerückt? So betrachte ich das gar nicht mehr.
Das ist eine gute Frage. Die würde ich nämlich tatsächlich mit Ja beantworten. Ich glaube, damals bin ich tatsächlich noch sehr stark mit dieser Denke durch die Lande gegangen, naja, irgendwie Lernen ist eben viel dieses strukturierte Lernen. Ich habe ein Thema, ich erschließe mir dieses Thema und dann mache ich irgendwann einen Haken dahinter. Klingt blöd, weil ich das ja gerade vorhin kritisiert habe, aber das war schon irgendwie eigentlich mal der Gedankengang. Und in der Zwischenzeit würde ich das Lernen extrem extrem ausdifferenzieren. Also wenn man das irgendwie auf so einer kontinuierlichen Skala betrachten möchte, dann hast du ja eigentlich auf dem einen Extrempol so dieses eigentlich inspirative Lernen und auf der anderen Seite hast du das strukturierte Lernen. Und sind wir ganz ehrlich, dieses inspirative Lernen ist ja eigentlich das, was wir eigentlich nie unter ich habe da jetzt gerade was gelernt fassen würden, was aber so in der Summe der Dinge eigentlich den größten Effekt hat. Und das ist der Podcast, den ich höre, wo ich einfach 3, 4 Sätze oder Gedanken oder Impulse oder Methoden mitnehme oder einen Artikel oder ein Gespräch oder ein Video oder die Serie, die ich abends mit meiner Familie gucke oder. Und da muss am Anfang auch gar keine Intention dabei sein. Ich verstehe sozusagen diesen Teil tatsächlich wie so eine Art Lernpuzzle. Und dieses Puzzlestückchen, dieses Inspirationspuzzlestückchen, das muss am Anfang gar nirgends hinpassen, sondern das darf irgendwie erstmal so für sich alleine stehen. Und so über die Zeit hinweg wird dann so ein größeres Ganzes draus und dann findet man einen Andockpunkt und dann, also es ist wie beim Puzzlespiel. Da passen mal 2 Stückchen zusammen, dann werden es 3, dann werden es 4, dann fängt man wieder an, irgendwo anders rum zu puzzeln. Und aus so einem Teil Puzzle kann ja natürlich dann auch wirklich ein strukturiertes Lernprojekt werden. Ich möchte mir Skill XY tatsächlich es wirklich faktisch erarbeiten. Ich möchte das lernen. Ich möchte darin eine gewisse Expertise haben. Und da funktioniert es dann nicht mehr ohne Struktur. Und das war ja der ursprüngliche Angang zu sagen, was lernst du? Wie lernst du das? Was sind deine Materialien? Wie baust du dir die Lernzeit in den Alltag? Und für solche Themen hat das immer noch absolut seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, dass man da echt viel auch draus lernen kann, wenn jemand sagt, hey, ganz ehrlich, ich habe 80% des Tages Meetingkalender, aber die Viertelstunde morgens vor dem ersten Termin, die steht immer drin und diese Viertelstunde ist für mich immer so meine Learning-Power-Viertelstunde. Dann nimmst du da ja tatsächlich was draus mit, was echt gut auch in deinen eigenen Alltag reinpassen kann. Also deswegen, ich glaube immer noch, dass dieser Angang seine Daseinsberechtigung hat und dass das Teilen dessen, wie gehe ich mit dem Lernen für mich um. Aber ich würde es einfach in der Zwischenzeit viel inspirativer oder beziehungsweise viel breiter sehen und diesem inspirativen Lernen, das hat für mich einfach einen viel, viel größeren Stellenwert in der Zwischenzeit.
Also kann ich total mitgehen, weil ich erinnere mich auch noch, als du mich das gefragt hast, was dein Lernprojekt, habe ich da, uiuiuiui, gucke ich so überhaupt da drauf und habe dann aber auch für mich rausgenommen, ein bisschen mehr Struktur wäre vielleicht nicht schlecht. Gehen wir mal auf die andere Seite und ich weiß, jetzt kommt eine Frage, die wird dich wahrscheinlich in Bedrängnis bringen, ich stelle sie trotzdem, nämlich hast du sowas wie eine Herzensfolge aus den 100 Folgen? Ich weiß, das ist immer schwierig, eine Folge auf die Treppe zu stellen, weil dann sagt man zu 99 oder 98 anderen, du nicht. Ich würde mal, so wie ich dich kenne, vermuten, wahrscheinlich gehören alle 100 drauf oder alle 99. Aber vielleicht gibt es ja eine, die dich emotional besonders gepackt hat. Wenn es das gäbe, würde es mich freuen zu erfahren. Und natürlich, warum?
Mich hat die letzte Folge, die ich mit dem Benjamin Jaksch aufgenommen habe, die hat mich emotional total gepackt. Wir wollten eigentlich über Learnfluencer sprechen und wie man ein Learnfluencer-Programm in einem Unternehmen aufziehen kann. Und darum geht es der Fairness halber die erste halbe Stunde auch. Und dann hat der Ben tatsächlich die Hosen runtergelassen. Also nicht im wörtlichen Sinne.
Don't get me wrong.
Nein. Sondern er hat tatsächlich sehr oft über seine persönlichen Lernfelder gesprochen und wie er mit denen umgeht. Und ich finde, man merkt in solchen Gesprächen, auch wenn man sie ja digital führt, wie sich eine Atmosphäre verändert und wie plötzlich ganz tief wird. Also ganz tief im Sinne von sehr innig und einfach
fast intim schon. Das
genau,
ist so.
Und einfach auf ein ganz, ganz großer Vertrauensraum entsteht. Und das war bei dieser Folge so. Deswegen, wenn ich eine rausheben müsste, die hat tatsächlich mit mir auch ganz viel gemacht.
Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wir sollten an der Stelle unbedingt auch nochmal die Empfehlung aussprechen, ja. Benjamin Jaksch zu folgen. Ich finde, was er rund um das Thema, nicht nur, aber vor allen Dingen um das Thema Video und Videogestaltung macht, das ist wirklich einzigartig. Nicht nur auf LinkedIn, sondern Wahnsinn, was er da an Gedanken, an Perspektiven reinbringt, wie er auch wirklich Menschen begeistern kann dafür. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also, sehr schön. Ich habe noch was aufgeschrieben als eine Kategorie, nämlich dickes Brett. Ja, was ist denn für dich, also vielleicht für dich persönlich oder was du auch im Rahmen deines Podcasts hier erlebt hast, was Menschen mit dir geteilt haben, wo du sagtest, oh mein lieber Mann, das ist aber echt ein dickes Lernbrett. Vielleicht mehrere, vielleicht fallen dir aber auch, springt dich irgendetwas so direkt an?
Eine Sache springt mich an und das ist tatsächlich sogar nur ein Schnipsel. Es ist ein Schnipsel einer Folge. Es ist die Folge mit Gesine Engelange-Meyer und der Sonja Hanau. Es ging um Lernreisen. Übrigens ein cooles Format. Sonja und die Gesine begleiten die auch wirklich ganz fantastisch. Ich hatte die Chance, jetzt im Spätjahr selber an einer Lernreise von ihnen teilzunehmen. Und die beiden haben darüber berichtet, wie sie diese Lernreise zusammengestellt haben, wie sie die kuratiert haben und dass sie am Anfang wahnsinnig an sich selbst gezweifelt haben, weil sie das Gefühl hatten, das ist zu wenig Inhalt. Und das war tatsächlich für mich so ein totaler Holzhammer-Moment, weil das ist tatsächlich was, das steckt so tief in uns drin, dass wir alle das Gefühl haben, wir müssen in ein Training, in das Erlernen eines Skills, in einen Impuls, in was auch immer, das muss irgendwie bibelhafte Züge annehmen. Und das muss im Prinzip
der
sozusagen…
Der Brockhaus.
Ja, genau, das muss, und aber nicht ein Brockhaus, sondern ich hatte einen Vater, der hatte diese Dinger in epischem Umfang zu Hause stehen.
Ah, da kommt's her, Conny, siehst du.
Ja, ja. Nein, aber also wir haben das Gefühl, wir können nur unsere Expertise für ein Thema zeigen, wenn wir es wirklich in epischer Breite auserzählen. Und dann wundern wir uns so, dass die Leute erschlagen sind. Ja. Und diesen Holzhammer-Moment, also für den bin ich Gesine und Sonja, ich weiß, ihr hört den Podcast, ihr werdet auch diese Folge hören, von Herzen danke. Der war unglaublich wertvoll, weil der einfach nochmal dieses, du musst dich trauen und ich glaube, gutes Lernen funktioniert genauso, dass man sich traut, die Essenz rauszuschälen aus einem Inhalt und den darzubieten. Und dann dürfen vielleicht die Menschen, die das konsumieren, am Anfang mal kurz irritiert sein. Aber am Ende des Tages führt das, diese Essenz, sich zu trauen, wirklich nur diese Essenz zu zeigen und die zu vermitteln, die führt dazu, dass wirklich ein Lerneffekt entstehen kann. Wir können dann auch die Rückkopplung zum Netflix wieder aufmachen. Das ist das Gegenteil davon.
Genau. Das finde ich total lustig. Ich habe mal in einem Vortrag meine Good Work Learn Journey, die ich entwickelt habe, und das orientiert sich so ein bisschen an an Working Out Loud auch vom Konzept. Und ich habe das mal vorgestellt und auch ehrlich geteilt, wie die ersten Teilnehmenden, das war ja auch ein iterativer Prozess, wie die darauf reagiert haben. Weil ich hatte da auch so ein Workbook dazu entwickelt. Ich glaube, das hatte 100 Seiten. Also ein Wahnsinn. Und ich weiß, ich hatte da in der Präsentation ein Bild von so einer Schnuckeltüte, wo so ganz viel Sachen drin sind. Und da habe ich gesagt, was passiert, wenn ein HRler und eine Konzeptionerin zusammenkommen und so ein Format kreieren? Sie packen die Schnuckeltüte bis oben hin voll und allen wird schlecht. Und da mussten so viele lachen, weil genau das ist ja dieses so ertappt sein und sagen, warum, woher kommt das? Ja, warum denken wir, viel hilft viel, je mehr, desto. Und wir lernen doch auf so vielen Ebenen im Leben, dass es genau das nicht ist. Ne? Mhm. Genau das ist es nicht. Sehr schön. Deswegen kommen wir mal genau auf die andere Seite, nämlich zur Kategorie Schweizer Taschenmesser. Mhm. Was meine ich damit? Es gibt ja so ein Schweizer Taschenmesser, ist erstmal sehr praktisch, weil ich kann es überall mitnehmen. Und es hat ja auch je nach Version ein paar Instrumente, aber jetzt auch nicht 30. Wenn es ganz doll ist, vielleicht mal 7, 8, noch so ein kleines, so eine kleine Schere manchmal. Also das ist übersichtlich, ich kann es mitnehmen und es kommt im Idealfall sehr oft zum Einsatz. Wenn wir das mal so als Metapher nehmen für ein Lerntool, mhm, gibt es so ein Schweizer Taschenmesser, wo du sagst, das nutze ich gerne und immer wieder?
Ja, den Lernsteckbrief. Der hat, also ein gutes Taschenmesser hat ja meistens noch so diese Ausstülpung, da kann man noch mal was andocken.
Was andocken, genau.
Aber der Lernsteckbrief, der hilft schon mal wahnsinnig viel. Und warum? Weil er Lernen aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und zwar nicht aus, wo liegen meine Lernfelder und wie schließe ich die jetzt bestmöglich, sondern der stellt im ersten Schritt erstmal die Frage, erinnere dich bitte an eine Situation, in der dir Lernen total leicht viel. Mhm. Und das muss keine berufliche Situation sein, das kann auch eine private sein. Und wenn man sich diese Frage mal stellt, dann kann es das Thema gewesen sein, das die Lernsituation ganz einfach gemacht hat. Es kann das Format gewesen sein. Es kann sein, dass ich das passende Medium erwischt habe. Das kann sein, dass es eine Kombination war. Aber es ist selten Zufall. Also irgendwas steckt da drin, was sozusagen mit dir an der Stelle resoniert. Und wenn du für dich einfach neue Themen angucken möchtest, beobachte dich mal selbst, wie gehst du ganz natürlicherweise daran. Für mich ist es wirklich, ich suche mir Podcast-Folgen. Für einen anderen ist es, der fängt an, YouTube-Videos zu gucken und so weiter und so fort. Und wenn ich diese zwei Fragen mir mal beantwortet habe, bin ich schon mal ein ganzes Stückchen weiter, so auf dem Weg hin zu meinem ganz persönlichen Lernsetting, wenn du so willst. Dann kann ich mir nämlich überlegen, welche Themen stehen eigentlich für mich an und wie kann ich mehr von dem ich gerade festgestellt habe, dass es für mich gut funktioniert, abseits des klassischen Standard-Lernpfad-Gedanken, mir nehmen aller Schweizer Taschenmesser und mir damit dieses Thema zugänglich machen. Und was dann auch noch ein zentrales Thema oder eine zentrale Frage in diesem Lernsteckbrief ist, ist, es guck mal wirklich ganz realistisch in deinen Kalender.
Wo würde das stattfinden?
Ja, weil ganz häufig geht man ja mit diesem Gedanken daran, ich brauche entweder einen freien, kompletten Tag oder zumindest einen halben Tag und sind wir ganz realistisch. Also ich gucke jetzt mal in meinen Kalender. Muss ich irgendwann in die Mitte des nächsten Jahres gucken, wo ich wirklich einen halben Tag am Stück habe. Und das geht den meisten Konzernmenschen so. Und auch den meisten Freiberuflichen, weil die in Trainings, Consultings und so weiter und so fort sind. Also wirklich halbe Tage oder ganze Tage zu haben, wo man sagt, ich kann mich in ein Thema vertiefen, ist ein frommer Wunsch, aber der ist nicht realistisch. Mhm. Und wenn ich aber weiß, ich habe eine Stunde oder ich habe wirklich diese Power-Viertelstunde oder wie auch immer. Und mit diesen Zeiträumen realistisch arbeite, dann komme ich in ganz kleinen Schritten viel weiter, als wenn ich auf den unrealistischen halben Tag warte. Hm. Und deswegen würde ich sagen, wenn man es dann ergänzt, um vielleicht nochmal so diesen den Themenkomplex agil an ein Projekt ranzugehen und sich das sozusagen dann in Sprints runter zu planen oder auf der anderen Seite auch nochmal zu sagen, so in Richtung Lernglaubenssätze, was habe ich denn da mit mir mitgeschleppt und diese Themen mit andockt, dann kommt man mit diesem Lernsteckbrief und dem wirklich sich ehrlich in die Augen gucken und das mal reflektieren, kommt man echt weit.
Sehr schön. Also ganz toll, das Schweizer Taschenmesser. Ich nehme es schon mal mit. Ne? Also gut. Ich finde, das kann ich mir gut vorstellen. Also, und ich glaube, das ist ja jetzt auch so eine Einladung an die Hörerinnen und Hörer da draußen zu sagen, überlegt euch doch mal, ob ihr auch sowas habt, was regelhaft ist, wo ihr sagt, da greife ich immer wieder gerne hin. Ja, das kommt immer wieder zum Einsatz. Und auch, wie du gesagt hast, wie erschließe ich mir denn Themen? Und ich glaube, da hat jeder schon so seine ganz klare Präferenz. Die ist uns nicht immer so bewusst, allein das ist ja schon unter Umständen erhellend. Eine letzte kategorische Frage an dich, nämlich gab es vielleicht auch mal was, und da bin ich mir ganz sicher, es ist jetzt wirklich rhetorisch, da gab es ganz bestimmt was, deswegen frage ich lieber, was wäre vielleicht so ein Lerntool oder ein Gedanke, wo du sagst, der ist nicht nur in meinem Jobumfeld total hilfreich, sondern das war für mich so eine Lernerkenntnis oder eine Lernmethodik, die hilft mir im ganzen Leben.
Das Wissen, dass ich nicht gut funktioniere alleine. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich möchte gerne verstehen, wie funktionieren Newsletter, und zwar als Lerntool. Ich finde, das ist ein sehr cooles Tool, um auf eine unterhaltsame Art und Weise, also ich meine jetzt nicht die klassischen Newsletter, die man irgendwie einmal die Woche bekommt, die es in unterschiedlichen Ausgestaltungsformen gibt, sondern eigentlich wirklich ein Thema in einem Newsletter-Format aufbereitet. Und das hat dann natürlich einen Anfang und ein natürliches Ende. Und dazu möchte ich verstehen, wie funktioniert sozusagen dieses ganze Game, wie funktionieren die Tools dahinter und so weiter und so fort. Und ich habe mir dafür tatsächlich einen Online-Kurs gekauft. Ich weiß aber, wenn ich mir nicht jemanden suche, mit dem ich das gemeinsam machen kann, dann wird es mir so gehen wie mit vielen klassischen Online-Kursen. Ich habe ihn bezahlt und er landet im Postfach und da bleibt er sozusagen für den Rest aller Zeiten, bis er irgendwann ins digitale Grab sozusagen da niedersinkt.
Ich gehe einmal die Woche joggen. Ist das so die Kategorie?
So in die Richtung. Und deswegen habe ich, bevor ich mir diesen Kurs gekauft habe, eine Freundin, liebe Nina, ich freue mich wahnsinnig, ich weiß auch, du hörst zu, ich freue mich wahnsinnig auf unser Lerntandem, gefragt, ob sie Lust hat, mit mir da sozusagen ein Lernbuddy-Accountability-Team zu bilden. Und wir werden diesen Kurs gemeinsam durchackern. Und
sehr gut.
Das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die ist Gold wert, zu wissen, wie kann ich meinen inneren Schweinehund packen. Weil ganz ehrlich, den habe ich ja natürlich ganz genauso wie jeder andere.
Wie jeder andere auch, ja. Ja, cool. Also von daher nicht nur eine Erkenntnis, sondern auch gleichzeitig noch die Lösung mitgeliefert. Die kann ja für uns auch eine Lösung sein, zumindest ist eine Inspiration. Conny, wir schwenken so langsam mal auf die Zielgerade ein, auch wenn ich sagen muss, ich trenne mich ja immer ungern von dir. Ja? ich habe noch so zwei Fragen, die würde ich jetzt gar nicht als so kategorisch sehen. Und wir haben jetzt ganz viel über, wie geht Lernen gesprochen, Was macht es günstig? Und wir haben am Anfang ein bisschen was über Lehrer und Lehrerinnen gesprochen, in Anführungszeichen. Wer sind deine Lehrer, vielleicht auch deine härtesten Lehrer und Lehrerinnen im Leben? Gibt's die noch oder gab's die mal? Oder?
Boah, die härtesten Lehrer. Also, in der Schulzeit waren die härtesten Lehrer. Die härtesten Lehrer waren die, die ihren Job eigentlich nicht gerne gemacht haben. Die besten Lehrer waren die, die streng waren, die ihre Passion in ihrem Thema gefunden haben, wo du genau wusstest, woran du bist. Und die dich aber bestärkt haben und haben auch so sein lassen, wie du bist. Heute würde ich sagen, auch da klingt der härteste Lehrer irgendwie böse.
Du darfst aber, das für dich framen, wie du möchtest.
Aber sozusagen, sie prüfen mich zumindest jeden Tag, sind meine Kinder.
Ja, diese Antwort kann ich sehr gut fühlen.
Weil die feiern mich nicht für das, was ich mache, sondern die motzen mich an, wenn ich zu wenig Milch in die Cornflakes geschüttet habe. Und ja, die kommen halt einfach auch so mit ihren ganz eigenen Angängen und Vorstellungen vom Leben und den Themen, die man ja gar nicht immer nachvollziehen muss, und machen aber auf der anderen Seite einfach so viele unterschiedliche Blickwinkel auf. Ich finde es zum Beispiel unglaublich spannend, von denen zu lernen, wie sie auf ganz natürliche Art und Weise zum Beispiel mit Alexa oder ChatGPT lernen. Also sie haben einen ganz anderen Angang, muss der Fairness halber sagen, der Große. Die anderen zwei sind zu klein, um das wirklich irgendwie bewusst zu machen. Aber der Große hat so seine ganz eigene Art und Weise, da Fragen zu stellen und sich Antworten sozusagen daraus zu massieren, in Anführungszeichen. Auf die Idee käme ich gar nicht. Und das finde ich ganz spannend, da zu lernen, wie gehen die mit dem Lernen um. Und ansonsten lerne ich ganz, ganz viel aus meinem tollen Netzwerk. Und das sind diese ganz kleinen Lernimpulse zu den unterschiedlichsten Themen. Von zum Beispiel die Nora Dietrich und die Eva Elisa Schneider, die teilen so tolle Sachen rund um das ganze Thema mentale Gesundheit, aber auch wirklich so einen gesunden Umgang mit der Arbeit, und sagen auf der anderen Seite, hey, ganz ehrlich, wir haben da genauso unsere Lernfelder.
Genau.
Und das waren die Almas, die teilt so viel in Richtung, ich würde sagen, Struktur und Selbstmanagement, und aber gibt genauso.
Das ist hier echt unfassbar, oder?
Ja, und gibt aber genauso zu, dass sie da ihre Lernfelder hat. Also das heißt, es sind für mich gar nicht die härtesten Lehrer, sondern die inspirativsten Lehrer, wenn man so will, die zeigen, und das wäre, glaube ich, auch eine Brücke. Also für mich sind das alles und noch viele mehr. Also wenn ich jetzt anfangen würde aufzuzählen, dann müssten wir tatsächlich, glaube ich, noch eine Stunde weiter aufzeichnen. Aber für mich sind die Menschen, auch die Menschen, die ich in den Fantas zeige, das sind für mich alles Learnfluencer, weil sie zeigen, wie sie mit dem Lernen umgehen, wo sie ihre Lernfelder haben, dass sie Menschen sind, dass bei ihnen auch Dinge nicht klappen, und dass sie aber trotzdem sozusagen für sich einen Angang suchen, wie sie mit den Herausforderungen dann wieder umgehen. Du bist auch so eine Learnfluencerin für mich, liebe Jule.
Ich fühle mich sehr geehrt. Und ich kann das total mitgehen, was du sagst. Und auch nochmal, kommen wir nochmal zurück auf deine Kinder auch. Ich hatte jetzt gerade Lea Steinacker zu Besuch im Podcast Good Work, und da ging es um das Thema KI. Da ist sie auch sicherlich eine der führenden Expertinnen, würde ich sagen. Und sie sagte, zunächst mal ist KI weder gut noch schlecht. Was ich eine günstige Haltung finde, ist einfach weder Angst noch Ehrfurcht noch total Hype, sondern erstmal noch eine Neugier, eine Offenheit. Sich zu bewahren. Und das ist ja genau das, was die Kinder auch haben. Die sagen erstmal, oh, will ich verstehen, will ich gucken. So unerschrocken, offen, neugierig, spielerisch. Ich glaube, das ist eine tolle Haltung beim Lernen.
Ja, und es kommt unter anderem daher, dass sie kein Raster haben, dass sie gelernt haben, indem sie sich bewegen müssen.
Genau. Noch nicht in Anführungszeichen versaut. Die allerletzte Frage, liebe Conny. Wir gehen Richtung Zukunft, deine persönliche Lernreise. Allein darüber könnten wir jetzt schon eine Stunde reden, aber was zeichnet sich denn so ab am Horizont? Was wäre so ein kleiner Gipfel, wo du hin möchtest? Was ist so ein, ich will jetzt nicht sagen Lernprojekt, das haben wir ja gerade eben beschlossen, aber was sind so Koordinaten in deiner persönlichen Lernreise, wo du noch hin möchtest? Sei es ein Format, sei es eine Rolle, sei es vielleicht auch ein Thema, was du dir noch erschließen willst. Aber was ist gerade noch so dran, wo du sagst, so in den nächsten, vielleicht nehmen wir mal den Zeithorizont, nehmen wir mal das Jahr. Es ist ja auch Jahresanfang, das Jahr 25. Was könnte da so draufstehen auf dieser Lernreise?
Mut. Mut ist, glaube ich, tatsächlich das richtige Wort, weil tatsächlich nächstes Jahr sich ganz viel verändern wird. Erstmal auf der persönlichen Ebene ist es so, dass wir aus München wieder wegziehen werden und zurück nach Stuttgart ziehen werden. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das wird intensiv und das wird sich, da wird es ruckeln, weil das natürlich nochmal ganz viel auch an neuen Weichen und Themen bedeutet. Eine Familie sozusagen wieder in eine neue Stadt zu ziehen. Neu stimmt nicht, es ist ja sozusagen die alte Heimat. Aber das ist so ein ganz großes Thema, das im nächsten Jahr ansteht. Also falls jemand zuhört, der eine schöne Wohnung in Stuttgart zu vermieten hat, der meldet sich bitte.
Okay, check. Wir haben es schon mal hier platziert. Also das Universum soll heute wirklich mal mitschreiben.
Und, ja, bitte.
Und auch alle anderen, die ihr zuhört, bitte. Ihr wisst schon, ja?
Genau, also wir suchen eine Wohnung in Stuttgart. So, das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass ich, und deswegen wirklich Mutausbruch, ich konnte mir das nie vorstellen, selbstständig zu sein. Ich habe da tatsächlich einfach ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis und das resultiert aus vielen Erfahrungen meiner Kindheit, auf die wir jetzt gar nicht näher eingehen. Aber deswegen konnte ich mir das nie vorstellen. Aber das Thema ist für mich einfach so ein Herzensthema, dass ja so dieses Thema Selbstständigkeit jetzt 2024 schon angefangen hat, ordentlich anzurollen. Und der erste Mutausbruch wird sein, zum 1. Januar meine Arbeitszeit in meinem Angestelltenjob zu reduzieren und meiner Selbstständigkeit dadurch nochmal mehr Luft zu geben, wachsen zu dürfen oder überhaupt sozusagen die Themen, die Anfragen, die ich bekomme, bedienen zu können. So, das ist der eine Teil. Und ich hätte ganz große Lust, ich habe ganz viele Ideen für Formate, für Produkte, für andere Themen, dass ich mir sicher bin, wenn sozusagen so dieser erste, schwerste Schritt, sich das zu trauen, überhaupt die Arbeitszeit zu reduzieren, um dem Thema mehr Raum zu geben, dass das ganz viel ins Rollen bringen wird und dass dann einfach vielleicht in 2025, dann noch über dieses Jahr noch mehr Raum sozusagen entstehen wird für meine kleine New Learning Academy. Und irgendwie so zwei Formate teaser ich jetzt einfach mal. Es wird im Frühjahr, Termin steht noch nicht, eine Fanta 4 Konferenz geben.
Oh, wow.
Ist tatsächlich in ein digitales Konferenzformat mein Fanta 4 Format gedacht. Und es soll natürlich um das Thema Corporate Learning gehen und einen inspirativen Blumenstrauß an Formaten, Ideen, Denkanstößen etc. liefern, aus dem man sich dann hoffentlich ganz viel für die eigene Praxis mitnehmen kann. Und das andere ist, dass ich das werde ich jetzt auch im Januar tatsächlich schon starten, dass ich Workshops anbieten werde, auch digitale Workshops, wo man mit mir gemeinsam sich so sein persönlich optimales Lernsetting basteln kann.
Sehr schön. Also für uns alle eine sehr schöne Aussicht. Das heißt, wir haben noch mehr Möglichkeiten, was von dir zu lernen, liebe Conny, mit dir. Und wir sind heute ganz tief in deine Lernreise eingestiegen. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du das so mit uns geteilt hast. An deinem Jubiläum, also das heißt, du musstest eigentlich ganz schön arbeiten an deinem Geburtstag oder an deinem Jubiläumstag. Es hat mir ganz arg viel Freude gemacht, so viel von dir zu lernen heute, hier wieder in dieser Stunde und dass du auch so viel mit uns geteilt hast. Vielen herzlichen Dank, liebe Conny, und natürlich auf die weiteren 100.
Vielen, vielen Dank, liebe Jule, dass du mich interviewt hast, dass du so tolle Fragen gestellt hast, dass du mich jetzt tatsächlich auch nochmal zum Nachdenken gebracht hast. Du hast gemerkt, an der einen oder anderen Stelle musste ich tatsächlich intensiv nachdenken. Ich fand, das war keine Arbeit. Das war eine ganz, ganz schöne Stunde. Mich hat die sehr beseelt. Und du, ich lade dich einfach auch ganz bald wieder ein. Also du hast ja sozusagen, die aller guten Dinge sind drei, würde ich an der Stelle jetzt nicht unterschreiben. Mhm. Wir finden bestimmt ein Thema für Besuch 4, oder?
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also, danke. Liebe Conny, danke dir auch.
Danke dir, liebe Jule, bis bald.
Bis bald.